Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Diese Woche mit der Hanna und mir aus Deizisau. Und unser Gast hat diese Woche eine etwas trübere Geschichte dabei, vielleicht passend zum bald anstehenden Novemberwetter. Und zwar ist der Vater seines besten Freundes mit 69 Jahren verstorben. Und eine Woche später ist er, also der Bruder von seinem besten Kumpel, dann auch noch mit einem Herzinfarkt ins Koma gefallen und schlussendlich leider auch verstorben. Und das ist schon eine ziemlich besondere Geschichte der Woche und passend zu unserem sehr besonderen Gast diese Woche. Sven, erzähl mal, wieso ist das deine Geschichte und schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, das ist die Geschichte der Woche, weil ich bei ganz vielen Unternehmergeschichten und so geht es um Erfolg und fett Kohle verdienen und was man alles macht und kann und wie toll man ist. Und die Geschichte zeigt mir einfach für mich, was für mich wesentlich ist im Leben. Und das ist völlig egal, wie viel Kohle du auf dem Konto hast. Wenn das nicht so laufen soll, wie du das vorstellst, läuft es nicht so und so schnell kann es gehen. Und dann muss man sich vielleicht auf die wesentlichen Dinge im Leben auch mal wieder konzentrieren.
Du spielst da jetzt drauf an, dass man das einfach im Zug der Zeit auch so ein bisschen aus den Augen verliert, so das Wesentliche. Also ich glaube, du spielst da eben auf Familie, Freunde, das Leben an und jetzt nicht nur auf Geld, Ruhm und Reichtum zu achten. Oder was meinst du?
Ja, also höher, schneller, weiter, das ist so das Ding, was man ja, das ist ja ganz wichtig und ich verdiene auch gern Geld, so ist es nicht und ich habe Spaß beim Arbeiten. Für mich persönlich ist aber ganz klar, meine Familie, meine Freunde sind das Wichtigste in meinem Leben. Mhm. Vor kurzem hatte ich es mit meinem Mitarbeiter gesagt, also wenn mich einer vor die Wahl stellen würde, ich würde den Laden morgen zumachen, wenn es darum geht, ob Familie oder Betrieb. Mhm. Das hilft mir aber. Also wenn du einfach weißt, für mich persönlich ist das einfach alles und das ist das Zentrum von meinem Leben und dann kannst du alles andere so weit gestalten und dann funktioniert es auch.
Du hast da ja auch sehr, sehr strenge Regeln oder ein paar strenge Regeln. Also zum einen ist ja die Thematik, dass wir jetzt hier um 17 Uhr an einem Donnerstag sitzen, weil du keine Termine nach 18 Uhr machst. Was sind so noch so deine Regeln? Wie kamst du da drauf und funktioniert's?
Ja, also was heißt strenge Regeln? Der Punkt ist, am Anfang dachte ich auch, boah, das geht ja gar nicht. Also jetzt zum Beispiel nach 18 Uhr keinen Termin. Kommt daher, weil wir vor jetzt bald sind es 4 Jahre unsere erste Tochter bekommen haben und irgendwann hat meine Frau gesagt, die Marie sollte regelmäßig Abendessen. Und das werden wir um 18 Uhr tun. Und für mich war klar, da bin ich dabei. Also ich will nicht irgendwie kommen, wenn die im Bett ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich das halt hinbekommen. Natürlich habe ich, also bevor wir Kinder hatten und meine Frau geschichtet hat, da habe ich auch bis 10, 11 abends gearbeitet, war also sprach auch nichts dagegen. Und jetzt ist es für mich einfach wichtig und fühlt sich gut an. Es funktioniert super. Also in den letzten 4 Jahren habe ich das vielleicht, ich sag mal, dass ich Kundentermine machen musste, war vielleicht 3-mal. Wo es nicht anders ging. Ansonsten hat es immer funktioniert. Ja, das ist ganz gut. So viele Regeln habe ich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein Buch voller Regeln hätte, wo ich sage, so muss das alles laufen. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Regeltyp, sondern das tut mir gut, dieses Beispiel jetzt. Und ich merke, es funktioniert. Das macht meinen Tag effizienter, weil ich einfach sage, okay, 18 Uhr ist
Anschlag.
Feierabend. Und dann muss ich alles andere einfach geregelt kriegen. Und wenn ich merke, okay, ich habe da einen Vorteil, dann ist das jetzt nicht so das Thema.
Ja. Das ist ja auch eine Frage von Prioritäten setzen irgendwo. Und ich denke, das passt auch ganz gut zu deiner Geschichte der Woche oder zu dem Erlebnis, das du jetzt da hattest. weil letztendlich zeigt es auch da geht es eigentlich darum zu gucken, was ist mir wichtig, woher nehme ich auch meine Kraft. Ich meine, so ein Betrieb am Laufen zu halten oder erfolgreich zu machen, kostet ja auch Energie und die Energie muss man irgendwo aufladen. Und richtig, da muss man immer schauen, wo ist denn der Ausgleich. Ich finde dieses Work-Life-Balance-Thema, oh Gott, ich hasse diesen Begriff, weil ich immer der Meinung bin, man hat halt Lebenszeit und die Lebenszeit muss man zu jedem Zeitpunkt eben gut und effizient und so gestalten, dass man Spaß bei der Sache hat. Und das kann man jetzt, das kann man bei der Arbeit tun, aber das kann man auch in der Zeit dann nach der Arbeit tun, sage ich jetzt mal. Und ich denke, da muss man einfach schauen, dass man halt einen Ausgleich da hat, beziehungsweise eben ein Gleichgewicht herstellt zwischen Themen wie Arbeiten, die einem wahnsinnig Spaß machen kann, aber eben auch den Menschen, die einem am Herzen liegen. Hm. Weil die Zeit kriegt man nicht wieder. Und gerade an Kindern, finde ich, ist das so elementar zu sehen. Die werden so schnell groß und da gibt es so viele besondere Momente, die man halt nicht mehr reproduziert bekommt, so wenn man nicht dabei war.
Irgendwie. Absolut, genau. Ja.
Wenn wir jetzt gerade bei Kindern sind, jetzt haben wir so ein bisschen so, sind wir gleich mal hinten reingestiegen. Ich würde dann aber ganz gerne nochmal von vorne anfangen. Wie war so dein Werdegang? Also wir müssen jetzt nicht im Kindesalter anfangen, aber so, was war so deine Geschichte, wie du zu dem geworden bist, was du heute bist? Also was für Ausbildung hast du gemacht? Und dann kommen wir ja gleich noch auf deine Spezialisierung.
Stell dich mal vor, das wäre, glaube ich, ganz gut.
Wer bist du eigentlich? Also, mein Name ist Sven Stelzel. Ich bin 34 Jahre alt und ursprünglich habe ich gelernt, Maler und Lackierer. Aus der Not heraus, ich wollte eigentlich Schreiner werden. Und eigentlich wollte ich auch nicht Schreiner werden, sondern ich dachte, eine Ausbildung und Fachhochschulreife wäre ganz gut. Dann kann man irgendwie studieren und muss erstmal nicht arbeiten. Aha. Und dann haben die mir gesagt, ja, mit Schreiner geht es nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Aber als Maler wird es gehen mit der Fachhochschulreife. Und dann werde ich Maler. Und dann bin ich Maler geworden und dann war das eigentlich soweit ganz gut und hat mir Spaß gemacht. Und direkt im Anschluss, also Maler und Fachhochschulreife, direkt im Anschluss Meister, Maler und Lackierermeister und Betriebsmanager im Handwerk. Und dieser Betriebsmanager im Handwerk in Feuerbach, das war so, also entweder gehst du in eine leitende Funktion im großen Unternehmen oder machst dich selbstständig. Aber so irgendwie jetzt als Meister irgendwo arbeiten, ganz normal, da war die Ausbildung gar nicht dafür ausgelegt. Und dann war für mich auch klar, okay, ich mache mich selbstständig und habe dann auch lauf nicht Gefahr, dass ich irgendwie einen Chef habe, mit dem ich nicht zurechtkomme oder so. Das war ein bisschen meine Bedenken. Dann habe ich mir halt selbstständig gemacht mit 21.
Krass.
Ja, ziemlich spannend. Also das finde ich schon krass. Also auf deiner Homepage steht mit 22, aber im Ding steht 21.
22.
Also, es ist auch egal, es ist trotzdem sehr, sehr früh.
Das ist früh, ja, so einen Schritt zu gehen. Ja.
Und du bist jetzt dann fast 14 Jahre selbstständig. Wie war dann auch so der Weg? Hast du, deine Firma heißt jetzt Dr. Spandecke und du bist quasi leitender Verfechter im deutschen Raum für Spandecken. Wie bist du da hingekommen? Also du bist ja wahrscheinlich nicht mit 21 aufgestanden und hast gesagt, alles klar, Spandecken, here we go.
Nee, da wusste ich ja, kannte ich Spandecken noch nicht mal. Ich habe bei der Gründung einen Businessplan geschrieben, weil ich ein bisschen Kohle braucht habe von der Bank. Und dann da habe ich mir echt, das war ganz gut. Das wollte ich eigentlich mit einem Kumpel zusammen machen, mit dem ich schon zusammen in der Ausbildung war, in der Schule. Und da haben wir aber eigentlich hatten wir schon einen Banktermin, den ersten Banktermin, die haben uns dann abgesagt, sie würden zu wenig Geld mit uns verdienen, das wäre zu kleines Volumen. Und dann hat er mir gesagt, er will doch auch nicht. Und ich habe gesagt, jetzt haben wir den ganzen Scheiß gemacht und vorbereitet, dann gehe ich jetzt allein zur Kreissparkasse. Und das hat denen gefallen, also der Businessplan war, glaube ich, schon ordentlich für so ein bisschen Malerbetrieb. Und da bin ich schon ein bisschen auf Spezialisierung rein, so im Winter Schimmelsanierung und so Geschichten. Und das habe ich gemerkt, es kommt gut an und es war auch bei uns gut. Also bei uns im Ort Esslingen-Bergheim, 8.500, 9.000 Einwohner, so, hat es 13 Malerbetriebe gehabt damals. Also schon, da hat keiner auf mich gewartet. Jetzt so im nahen Umkreis waren das über 35 Malerbetriebe. Und dann musst du ja irgendwas tun. Also ist ja nicht so, dass die jetzt die letzten 50 Jahre keinen Maler hatten, wenn sie einen braucht haben, sondern also musst du irgendwie dran kommen. Und da war zum Beispiel die Schimmelsanierung einfach da als Experte auftreten. Habe ich gemerkt, funktioniert. Explizit das beworben. Dann kam aber irgendwie so ein bisschen Thema, Schimmelsanierung macht jetzt nicht so viel Spaß. Also das ist, wenn du da Experte bist und machst da viel, dann siehst du auch richtig eklige Zustände, wo du denkst so, boah.
Ja, ich kann's
und dann immer Maske und Chemie und Zeug. Und es war, wie gesagt, also auf Dauer ist das nichts. Aber war jetzt mal so. Und jetzt soll ich erzählen, wie ich dann zu Spandecken gekommen bin. Wollt ihr das hören oder wie?
Genau, das wäre schon, glaube ich, etwas.
Du kannst auch mal erklären, was Spandecken dann überhaupt sind, weil ich glaube, ein paar unserer Zuhörer wissen das auch
nicht. Also ich wusste es auch nicht. Und dann war ich auf einer Messe, die Farbe, die ist alle 2 Jahre.
Ja. Heißt die Farbe?
Die Farbe,
ist ja genau. Wahnsinnig, wie, also bei uns Elektrikern gibt es die LTFA und die Light & Building und bei euch heißt sie Bau und da heißt sie Farbe. Okay. Ja. Also kreativ.
Branchen intern
kennt man die. Branchen, aber kreativ sind sie
nett. Ja, aber das ist
okay, aber
das man weiß, worum was es geht.
Ja, genau.
Und genau, und da war es noch so, damals, als ich dort war, zu Besuch, du durftest auf dem Messestand rauchen, wenn der Standbetreiber gesagt hat, jawohl, bei mir ist es okay, ansonsten musst du rausgehen. Mhm. Scheiß Wetter. Und ich dachte, boah, ich suche einen, wo man eine rauchen kann und dass ich nicht raus muss. Und dann habe ich einen gefunden, da durfte man rauchen. Da habe ich gedacht, gut, wenn der, dann guckst du halt auch mal, was der anbietet. Und dann dachte ich, hä, was ist das? Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben zumindest wahrgenommen, dass ich Spandecken sehe. Und habe mich direkt für ein Seminar angemeldet, dachte, ist cool. Habe dann Anzeigen geschalten im Mitteilungsblatt, hier Holzdecke renovieren mit Spandecken. Die wurde quasi veröffentlicht an dem Tag, als ich das Seminar hatte. Und als ich vom Seminar weggefahren bin, hat schon der Erste angerufen. Er hat da meine Anzeige gelesen. Dann bin ich nochmal schnell zurückgefahren und habe gesagt, ich brauche ein Muster, ich habe morgen einen Kundentermin. Und ja, dann habe ich meine erste Decke auch gemacht. Die war eine Katastrophe, weil im Seminar ist so ein Raum mit 3 auf 3 Meter. Spandecke eingemacht, alles prima, alles super vorbereitet, spitze. Und dann kam die Baustelle, also völlig daneben kalkuliert. Bis nachts um 10:30 dort gearbeitet, der Kunde auch noch auf der Leiter gestanden, mir geholfen. Also das, ich sage mal so, die werde ich nicht vergessen, die Baustelle. Ja, wir haben es nachher hinbekommen. Und dann, ja, dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Und die Spandecken sind im Prinzip, die wir verarbeiten, das ist ein Stoff, ein Polyestergewebe. Da kommt umlaufend an der Wand entlang ein Halteprofil wird montiert. Und nachher der Stoff eingespannt, sieht nachher aus wie eine perfekt gespachtelt und gestrichene Decke.
Ja.
Ja. Genau.
Was ist so ein Einsatzgebiet für so eine Spandecke? Gibt es so klassische Einsatzgebiete, wo du sagst, da macht es einfach Sinn, mit so einer Spandecke ranzugehen? Oder ist das vollkommen irrelevant vom Untergrund?
Also grundsätzlich sage ich immer, dass Spandecken jeder braucht. Aha. Also da bin ich überzeugt. Es gibt ganz viele Einsatzgebiete. Wir machen ganz viel Holzdeckenrenovierung. Das heißt, da sind Holzdecken drin. Die Leute wohnen da seit 40 Jahren, sagen, seit 20 Jahren ist mir es einfach zu dunkel, ich will was anderes. Aber die wohnen drin. Das heißt, der Aufwand, irgendwie Holzdecke runterreißen, Gipskarton, Decke hoch oder so, das ist für die unvorstellbar. Und wir sind dann im Prinzip an einem Tag normalerweise fertig. Und dadurch, dass wir nichts runterreißen und nichts schleifen und nichts spachteln müssen, gibt es halt auch fast keinen Dreck.
Mhm.
Das heißt, das kann alles drin bleiben. Die Leute sind total begeistert nachher, wenn du irgendwie so nach einem Tag die wieder reinkommen, denken, wow, wie hell und toll ist dieser Raum. So, das ist ein großes Einsatzgebiet. Thema Akustik machen wir ganz oft, wenn es wichtig ist, dass man die Funktion nicht sieht.
Mhm.
Also es gibt ja Akustikdecken, Paneele und so weiter ohne Ende. Es gibt aber Raumsituationen, wo man einfach nicht will, dass man das sieht, sondern es soll weiterhin wohnlich schön aussehen. Und bei unseren Akustikspanddecken siehst du keinen Unterschied. Es ist einfach eine perfekte, glatte Oberfläche, die aber einen enorm hohen Absorptionsgrad haben. Und dadurch können wir in Restaurants oder Besprechungsräume einfach trotzdem ein Wohlgefühl erzeugen und haben diese technische Eigenschaft von der Absorption. Das sind also unsere zwei, wo wir am meisten die Spandecken verarbeiten. Es gibt dann schon noch oft Zimmer auch irgendwie Problemlöser. Also weil wir halt einen niedrigen Aufbau haben oder Da kann nachher nichts mehr reißen oder eine runde Decke und so Geschichten oder Wände verkleiden. Das kommt dann schon auch immer wieder ganz individuell.
Und ist auch ein Gestaltungselement. Hm. Also ich bin ja gelernte Raumausstatterin und ich habe mit Spanndecken oder Wandbespannungen immer die Assoziation, dass es halt als Gestaltungselement gerne eingesetzt wird, weil man halt jetzt hinter dir, das sehen unsere Zuhörer nicht, ist ein schönes Wandbild, ist auch eine Bespannung. Oder halt an der Decke kann man ja auch mit Stoffen etc. dann arbeiten, wo man sonst nicht arbeiten. Man könnte es mit Tapeten machen, aber mit Stoffen ist das dann doch nochmal eine ganz andere Sache.
Ja, ja.
Also es ist Gestaltungselement, wo man auch nutzen kann.
Genau, ja.
Jetzt ist es ja auch so, wenn wir schon beim Thema Gestaltung sind, dann hast du auf deiner Homepage und auch schon mir mehrfach oder uns mehrfach erzählt, dass die holzverkleideten Decken so ein bisschen dein Feind sind und teilweise du ja auch, dass irgendwie dein Vater die noch montiert hat und du jetzt eine Spanndecke drüber gemacht hast. Mhm. Erzähl doch mal, wie kam es zu der Abneigung gegen holzverkleidete Decken und wie ist es, wenn du was von deinem Vater überspannst?
Also am Anfang dachte ich auch, ich habe eine enorme Abneigung. Mhm. Mittlerweile muss ich, also wo ich auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch mir überlegt, eigentlich, also sind Holzdecken für mich ja super. Die erleichtern mir meine Arbeit enorm. Das ist super, die bleibt oben und ich schraube einfach drauf und bespanne es. Ja, mein Vater ist gelernter Schreiner. Das ist lange her, dass er als Schreiner gearbeitet hat und damals haben die halt, da war genau die Holzdecke, das war das Ein und Alles und jetzt halt nicht mehr ganz so zeitgemäß. Es gibt ganz viele Holzdecken, die wunderschön sind. Qualitativ sehr hochwertig, wo ich sage, im Leben würde ich die nicht überspannen. Jetzt bei uns in der Gegend, ich sag mal so in einem normalen Wohnzimmer, Esszimmer, sind sie halt im Normalfall nett.
Nicht so, Schlossniveau.
Also ich habe seltenst Bedenken, eine Holzdecke zu überspannen. Von dem her ist es für uns super, weil die Arbeit einfach schneller und leichter geht. Es ist dann schon interessant. Also ich habe tatsächlich schon wirklich Decken überspannt, die mein Vater damals montiert hat.
Was sagt der dazu?
Der ist mir nicht böse.
Ah, okay.
Ich glaube, er freut sich ein bisschen, dass die heute noch oben sind, weil es ist über 30 Jahre her. Und irgendwie ist es ja schon cool, dass er das damals gemacht hat und wir jetzt das überarbeiten.
Ja. Cool. Ja, das ist cool. Ich habe das manchmal, und zwar hat mein Opa früher, wenn der Verteiler gemacht hat, auch immer so Zigarillos geraucht und hat die in die Verteiler gelegt und dann auch häufig vergessen. Dann hat er den Deckel drauf gemacht und ich komme heute manchmal noch zu Kunden, mache den Verteilerdeckel runter und sehe einen Zigarillo da drin. Und dann denke ich immer so, das ist ein Gruß von meinem Opa, den ich leider ja nie kennengelernt habe. So ist es bei dir wahrscheinlich auch, wo du denkst so, ah, das ist geil, da war mein Vater. Und das finde ich schon ziemlich spannend. Und was ist jetzt so, das ist ja schon ein ziemliches Nischenprodukt, was du da hast, oder? Mhm. Also du hast ja, glaube ich, schon relativ viel Erklärungsbedarf, was das angeht. Und funktioniert das gut? Also ist es jetzt schon so, dass du sagst, okay, die Firma macht nur noch das? Oder wie ist es bei euch?
Also es ist tatsächlich so, dass meine Hauptarbeit darin besteht, dass ich den Leuten erzählen muss, dass es Spanndecken gibt und was es ist. Mhm. Es geht gar nicht darum, dass ich irgendwas verkaufe, sondern wenn die wissen, was damit möglich ist, und so, dann läuft es. Also dann gibt es da keine Diskussion, sage ich jetzt mal. Es ist eher wirklich die Arbeit, bis man überhaupt weiß, dass es das gibt. Und das sagen mir heute noch ständig Kunden, ach, ich kannte das gar nicht. Mhm. Und dann sage ich immer, so geht es den meisten, aber deswegen bin ich ja da. Mhm. Und die Entscheidung, mich da wirklich drauf zu spezialisieren, weil Spezialisierung und Spezialisierung, das ist irgendwie so, es gibt ganz viele, die sich spezialisiert haben, aber die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, und jetzt machen wir es wirklich richtig, die war sehr gut und die war sehr wichtig, die war aber überhaupt nicht einfach, weil man immer so ein bisschen Angst hat, klappt das wirklich? Mhm. Wir würden tatsächlich heute 100% Umsatz mit Spanndecken hinbekommen. Wir machen ganz oft aber Malerarbeiten mit, wenn wir die Spanndecken machen.
Okay, also hat, quasi.
Da hole ich ja nicht nochmal einen anderen Maler dafür.
Ja, ja,
Wände streichen, Spanndecke drauf.
Es wird weniger, also die Spanndecken stehen einfach im Fokus und es kommt auch ein bisschen auf der Kunde drauf an, für wen wir dann Malerarbeiten machen und wo wir sagen, also zum einen muss es zeitlich passen, wenn wir da komplett durchgetaktet sind, dann funktioniert es nicht. Aber machen wir dann schon noch mit, deswegen sind wir irgendwie bei 70-80% Spanndecken.
Wow. Aber so vom Ding her, ich muss da nochmal drauf zurück, du hast dich mit 21 selbstständig gemacht, so aus dem Ding raus. Dann machst du erst eine Spezialisierung auf Schimmel, dann drehst du dich komplett und machst Spanndecken und gehst da dann aber auch so rein, dass du sagst, okay, ich initiiere schon mal das Thema, ich gebe schon mal den Startschuss und gehe dann erst aufs Seminar und habe aber zu dem Zeitpunkt schon eine Anzeige online. Das ist schon, du gehst mit gesundem Selbstbewusstsein an die Sache ran.
Oh ja,
woher kommt es und haltest du das schon immer? Und vor allem, was sagt dein Umfeld da dazu? Bist du da schon mit angeeckt oder war das immer so ein smoothes, ich mache halt und go?
Also der Punkt ist, dass ich mich auf Schimmelsanierung spezialisiert habe, dann habe ich mich auf fugenlose Bäder spezialisiert, dann habe ich einen Online-Shop für mineralische Farben gemacht und parallel die ganze Zeit die Spanndecken. Und dann kam meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg. Und das war dann eins richtig machen und das konsequent durchziehen. Und egal, wie schwierig es wird. Also ich hatte zum Beispiel, wir haben fugenlose Bäder gemacht und wir haben es damals, ich glaube, heute geht das besser. Es gibt bessere Produkte und wer jetzt das macht, hat, glaube ich, auch mehr Chancen, dass das sauber durchläuft. Wir hatten viele Reklamationen und ich hatte im Oktober, vor ein paar Jahren, es war auf jeden Fall im Oktober, hatte ich Vorlauf 350.000 Euro Umsatz für fugenlose Bäder und hatte wieder eine Reklamation. Dann hatten wir noch einen Gerichtsverfahren, das da gelaufen ist, wegen der Reklamation, wo ein Sachverständiger kam und so weiter, hat mich dann 30.000 Euro gekostet. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt lassen wir es bleiben. Und das war eine der schwersten Entscheidungen, weil irgendwie 300.000 Euro Umsatz war so ein halbes Jahr. Und dann habe ich alle Kunden angerufen oder geschrieben und gesagt, also tut mir leid, aber der und der Kollege können es machen, wir machen es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, so jetzt Vollgas. Und dann bin ich zu meinem Lieferant, habe mir da ein Büro gemietet, weil ich meine Ruhe brauchte. Das hat mir nichts gekostet. Ich habe einfach nur gesagt, ich will da rein, brauche einen Flipchart. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du irgendwie das hinbekommen, dass du das ausgleichst. Und habe dann eine Woche durchgeackert und drum telefoniert, wem könntest du irgendwie Spanndecken verkaufen. Und nach einer Woche war das Thema im Prinzip so weit safe, dass wir über Weihnachten gekommen sind und den Jahreswechsel dann einigermaßen hinbekommen haben mit den Aufträgen und so. Und das hat mir so damals so ein bisschen mich in die richtige Richtung geführt, aber so richtig entschieden haben wir uns dann erst vor 2 Jahren, wo ich dann gesagt habe, okay, entweder funktioniert es jetzt so oder wir lassen es bleiben, weil mich das so aufgeregt hat. Also dann muss es halt das eine wirklich richtig machen, konsequent durchziehen. Das habe ich jetzt einfach gelernt und seit wir das machen, läuft es halt.
Ist da auch dann der Claim Dr. Spanndecke entstanden? Wie kamst du auf den Namen?
Da haben wir schon Spanndecken gemacht und ein Kunde hat mir ein Interessent hat mir ein Bild geschickt von seiner Holzdecke, hat geschrieben, er hätte da so einen Patienten, ob ich mich darum kümmern könnte. Da habe ich zurückgeschrieben, der Doktor kommt, der macht die Tür auf und sagt, Doktor Spanndecke. Und ich denke, das ist es.
Geil.
Ja.
Cool. Und jetzt, Dr. Spanndecke, mit wie vielen Leuten bist du unterwegs? Deutschlandweit, nur in der Region oder wie genau hast du das aufgezogen? Und gibt es da irgendwie was, wo du sagst, okay, da will ich noch hin?
Ich bin zufrieden, so wie es ist. Ich habe fünf Mitarbeiter. Wir waren deutschlandweit und viel auf Montage. Bis vor 3 Jahren ungefähr. Und dann haben wir Nachwuchs bekommen und meine Mitarbeiter Nachwuchs bekommen. Und dann haben wir entschieden, okay, ab und zu mal macht es Spaß, ist auch cool, mal eine Woche irgendwo in Bayern auf Montage oder so, ist auch mal wieder geil.
Kommt ja auf den Kunden ein bisschen drauf an.
Ja, genau, dann das ist okay. Wir haben es natürlich jetzt auch den Vorteil, dass wir einfach hier in der Region auch mehr zu tun haben. Damals musste ich einfach auch gucken, was wir alles mitbekommen, aber Da haben wir Projekte gemacht, irgendwie 3-4 Monate in Bonn und so Blödsinn. Also das war schon richtig krass. Das wird heute nicht mehr funktionieren.
Was macht man dann da? Ein ganzes Gebäude ausstatten oder was? Oder halt mehrere.
Wir waren irgendwie 9000 Quadratmeter Schwimmbad.
Ah, okay, krass.
Ja,
okay.
Ja, vom privaten Betreiber. Und das war schon ziemlich krass. Mhm. Ja, also da hatte ich ein Team, das Montag bis Freitag dort war und eins Freitag bis Sonntag und ich war die ganze Zeit dort, bin meistens mittwochs mal kurz heimgefahren zum Briefkasten leeren, Wäsche waschen, bin dann abends wieder hin. Es war schon, also war geil, es hat richtig Spaß gemacht. Wir sind dann so einmal in der Woche mit dem Team und am Wochenende mit dem Team schön Steak essen gegangen und so, hatten richtig Spaß, hatten eine riesen Ferienwohnung, wo wir alle zusammen gewohnt haben, auch zusammen gekocht haben. Das war, also da zehren wir heute noch davon. Mhm. Aber es ist okay, so ein, zwei Mal im Jahr jetzt eine Woche auf Montage. Ist für die Jungs auch okay, ist cool, macht Spaß, aber die wollen schon auch bei der Familie sein.
Genau, bleiben. Ja. Wie baust du dein Netzwerk auf? Du hast jetzt gerade gesagt, vorhin, du hast dich eine Woche eingeschlossen und hast überlegt, wem kann ich alle Spanndecken verkaufen? Ist das was, wo du drauf aufbaust, Netzwerken? Ich meine, Jan und du, wir haben BNI haben schon öfters in diesem Podcast erwähnt. Das ist ja auch eine Art von Netzwerken. Ist das was, wo du sagst, okay, das braucht es, gerade wenn man so ein Nischenprodukt hat wie ich? Ist das was, wo auch du einen Schwerpunkt drauf legst? Oder ist das einfach was, du mitnimmst, weil sich's halt...
Also mir macht Netzwerken unglaublich Spaß. Also das könnte ich schon fast als Hobby angeben. BNI, Handwerksjunioren, Bund der Selbstständigen. Das brauche ich und ich liebe das auch, wenn mich jemand fragt, boah, ich brauche das und das und ich sagen kann, ja, habe ich einen. Den kann ich anrufen, einen schönen Gruß von mir sagen. Das macht mir unglaublich Spaß. Also das würde ich fast... Und das bringt mir am meisten. Und es ist tatsächlich so, also wenn das Netzwerk, das richtig gepflegt ist und wo die Leute wissen, dass du nicht irgendwie nur willst, sondern auch bringst. Ich glaube, dass ich da einen großen Vorteil habe, dass es mir unglaublich Spaß macht und gut tut, anderen zu helfen oder ihnen was zu geben. Und ich will da nichts dafür, sonst freut mich einfach, wenn ich jemand da weiterhelfen konnte. Und das kriegst du halt automatisch zurück. Und das, ja.
So was reingeben in den Topf und dann kommt da wieder was raus.
Ja.
Ich denke, das ist auch was, was einem gerade als, ich weiß, ich hat dir das als junger Unternehmer auch geholfen? Ich meine, du hast dich früh selbstständig gemacht, dann auch so Netzwerke mit Austausch mit anderen. Also es geht mir zumindest so, dass ich gerade das so mein wahnsinniger, ja, das, was ich aus dem Topf rausnehme, ist die Erfahrung von anderen, einfach die Gespräche, wo ich manches mithöre. Oder manchmal auch einfach nur erfahrene Kollegen im Umfeld von irgendwas erlebe und dann mir denke, so, boah, krass, da kannst du einiges noch abgucken, wie der sich verhält, wie er mit Kunden spricht, etc. pp. Hm. Geht es dir auch so, oder?
Ja, definitiv. Also ich bin ganz früh zu der Handwerksjunioren gekommen. War ganz verrückt. Und zum Glück bin ich da hingekommen. Also es war wirklich wichtig, weil das hier so im nahen Umkreis einfach die Handwerker sind, mit denen ich viel zu tun habe.
Mhm.
Und genau wie du sagst, die Erfahrung von anderen ist unglaublich viel wert. Und auch einfach, dass du weißt, auf wen du zurückgreifen kannst. Und das ist schon.
Wenn du mal schön anrufen kannst, wenn du was
sagst. Ja, genau. Ja,
ja. Genau, so ein offener Austausch, wenn man mal, man denkt ja immer so, boah, das ist nur bei mir im Laden so. Ich habe jetzt. Gestern hatte ich ein Telefonat und dann ging es, nee, gar nicht wahr, ich war gestern beim Physio, also eine komplett andere Branche und der ist auch selbstständig, klar, hat auch ein Team und wir haben uns halt so ausgetauscht und dann meinte er irgendwann so im Gespräch, ach, das erleichtert mich jetzt, dass das nicht nur bei mir so ist. Und ich finde, das ist immer auch das, man denkt ja immer so, boah, das, mal ist ein Kunde, mal ist was mit einem Mitarbeiter, mal ist irgendwie ein Projekt, wo nicht so läuft oder immer, manchmal ist immer, ja, es gibt immer irgendwas, wo man manchmal denkt so, ha, warum mache ich das? Und dann tauscht man sich aus und hört, okay, das ist normal, das gehört dazu und es ist vollkommen okay, dass du nicht, weil ja, viele reden ja immer nur, wie du es vorhin eingangs gesagt hast, höher, schneller, weiter und profilieren sich dann damit auch. Und ich finde, dieser offene Austausch in so einem Netzwerk ist dann oft der, wo du dann die Realität hörst, wo auch jemand mal sagt, boah, gerade ist echt stressig und irgendwie hätte ich gerade Bock auf Urlaub und es läuft zwar gut und es macht wahnsinnig Spaß, aber das gehört halt auch dazu, dass man mal sagt, hey, gerade kotzt zu Jan.
Ja, genau, absolut. Für mich ist, was für mich auch ganz wichtig ist, also wenn ich irgendeine Entscheidung treffen muss oder eine Herausforderung habe, dann habe ich gemerkt, was extrem gut funktioniert. Mittlerweile kenne ich viele Menschen und weiß, wie die ticken und wie die an Probleme rangehen. Mhm. Und dann habe ich so ein paar Jungs, meistens sind es Jungs, die komplett anders denken wie ich. Und dann weiß ich bei ein paar Themen, okay, also da, wenn ich dann Achim anrufe, der guckt ganz anders auf die Geschichte drauf, so, das kriege ich gar nicht hin, so zu denken. Für den ist es aber völlig normal, von hinten an ein Problem ranzugehen. Und also wenn ich, das würde ich allein nie drauf kommen. Und wenn du da einfach Leute hast, wo du weißt, okay, die haben selber was auf dem Kasten, die schwätzen nicht nur. Und die kannst du auch anrufen, unbezahlbar. Ja.
Definitiv. Jetzt habe ich noch eine Sache mitgebracht. Du wirst ihn verfluchen. Ich habe es eingangs schon gesagt, ein gemeinsamer Bekannter hat gemeint, ich soll dich ansprechen auf den Spitznamen Stitzel. Woher kommt der? Warum sagt er das?
Also, das ist so, ich heiße ja Stelzel und die meisten, also meine vierjährige Tochter zum Beispiel, die kann ihren Nachnamen auch ganz, also die spricht ihn perfekt aus, aber der besagte gemeinsame Bekannte, der Tobias, ja. Ich sag auch den Nachnamen Tobias.
Ja, der war schon bei uns im Podcast.
Der hat ja, das hat man an seinem Podcast gemerkt, mit der Aussprache manchmal Probleme einfach, und aber da kann er nichts dafür. Und deswegen kommt es zu diesem Spitznamen, wie er es nennt. Es liegt aber eher daran, dass er es nicht aussprechen kann. Ja.
Grüße gehen raus an den Tobi.
Ja, freut er sich.
Aufgabe erfüllt.
Ja, jetzt ist so ein bisschen der Scheideweg hier, was ich eigentlich noch anbringen wollte, was mich jetzt noch die ganze Zeit interessiert. Woran erkenne ich eigentlich, ob eine Spanndecke gut oder schlecht ist? Da gibt es doch bestimmt auch von Amazon bis Dr. Spanndecke, gibt es doch bestimmt auch ein paar Kriterien.
Oh ja, also jetzt mal.
Jetzt setzt er sich auch noch aufrecht.
Jetzt muss ich mich hinsetzen, weil ich jetzt versuchen muss, das irgendwie objektiv.
Also, ohne Gefühlsausbruch.
Es gibt bei Spanndecken definitiv, also du kannst das im Internet einfach selber bestellen, zum selber machen. Es gibt uferlos Handwerker, Monteure, die das anbieten. Da gibt es natürlich so Zertifikate und alles Mögliche, aber grundsätzlich ist in Deutschland ja schon mal so, dass das schon irgendwie zertifiziert sein muss, dass du es überhaupt verbauen darfst und sowas. Das ist, glaube ich, auch nicht so das Thema. Das merkt man dem meisten dann schon auch an, ob das was taugt, was die erzählen. Wenn ich als Endverbraucher auf Nummer sicher gehen will, bin ich der Meinung, muss ich nach einem gucken, der das nicht nur ab und zu mal macht. Also es gibt ganz viele, die machen halt mal ein Bad oder so. Das ist okay, das bekommst du auch hin. Wenn ich jetzt aber mal ein Projekt habe, mein Wohnzimmer mit Beleuchtung und allem möglichen oder mal größere Flächen, die mal ein bisschen komplizierter werden und ich will, dass das nachher auch tipptopp aussieht, dann brauche ich einen, der es einfach oft macht, der das eigentlich nur macht. Also, und wir haben viel Lehrgeld bezahlt, dass wir jetzt, sage ich, ohne Probleme, wir bekommen jede Decke hin. Definitiv. Aber das hat auch lang gedauert. Das hat mich auch viel Geld und Nerven gekostet und ein oder andere schlaflose Nacht, wo du denkst, lass mal den Scheiß einfach bleiben. Hm. Und wenn das mal einer drüber hat, dann hat er auch viele Projekte, die er vorzeigen kann und sagen kann, pass auf, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Aber ich bin der Meinung, die kannst du in Deutschland an einer Hand abzählen, wo ich das so sagen kann.
Ja. Das ist aber kein reiner, also wir waren neulich bei einem Poolbauer, der hat gemeint, es wird Zeit, dass das ein Ausbildungsberuf wird, aber Spanndecken, das ist quasi, das machen Maler normalerweise mit, oder?
Also das machen Maler, das machen Schreiner, Sanitärbetriebe, alle, also das kann auch jeder machen, Raumausstatter, das ist tiefenentspannt. Der eine Elektriker gibt es einen großen, die das super machen, die machen ganz viel mit Beleuchtung, also das ist, glaube ich.
Aber es braucht halt dann schon das gewisse Know-how, dass man das einfach gut hinbekommt.
Ja, die meisten guten Hersteller machen es auch so, dass du ohne Seminare gar kein Material bekommst. Das ist auch gut so. Ich bin gespannt, wenn es soweit kommt, dass man irgendwie Sachverständige für Spanndecken hat oder braucht. Ja, also da gibt es schon, ich hätte fast gesagt, dass es bei Lackspandecken, also es gibt zwei Arten von Spandecken, Lackspandecken, Stoffspandecken, bei Lackspandecken gibt es mehr, wo nicht so läuft, wie es laufen sollte, die auch nicht gut aussehen.
Macht ihr das auch?
Nee.
Okay.
Das war auch so eine klare Entscheidung, was wir haben. Malerbetrieb, ökologisch renovieren, mineralische Farben, Lehmputze, Kalkputze. Also, ja.
Und dann Hochglanzlack.
Dann dachte ich so, eine Foliendecke, das passt einfach nicht dazu. Und ja, wir sind ganz gut damit gefahren, dass wir das so die Entscheidung getroffen haben.
Bei den Foliendecken muss man auch mit Wärme arbeiten, gell? Mhm.
Ja, genau.
Da geht es darum, die aufzuwärmen.
Genau. Ja.
Und dann ziehen
wenn
sie
sich abkühlt, spannt sich es. Und bei uns mit purer Muskelkraft werden die montiert. Ja.
Okay, ja, ist spannend.
Spannung auf so einen Stoff, wie weit kann man, also was sind da so die Abmessungen, wo sind die Grenzen von so einer Spanndecke, also Länge mal Breite irgendwie?
Also eigentlich gibt es keine Grenze, weil man sie dann irgendwann auch stoßen kann, die Decke, jetzt bei der Stoffspanndecke. Die größte, die wir ohne Stoß gemacht haben, ein Stück, die war 5 Meter breit und 25 oder 27 Meter lang.
Mhm.
Ohne Unterfläche. Nee, das war tatsächlich eine Überdachung von der Terrasse im Außenbereich.
Ah.
Da haben wir eine Akustikspanndecke montiert, weil es extrem Gehalt hat unter dieser Betondecke.
Mhm.
Und dann haben wir eine Akustikspanndecke montiert.
Das heißt, man kann die theoretisch auch äußeren Einflüssen aussetzen.
Ja,
also
gut,
jetzt nicht im Regen, aber
von der Bewitterung geschützt.
Mhm.
Und so Wärme, Kälte und so, das interessiert die nicht.
Scherstoff.
Ja. Ja, also das ist ganz entspannt.
Und was jetzt vorhin noch ein bisschen angesprochen wurde, die Hanna hat es vorher gesagt, dass es auch als stylisches, wie hast du es genannt? Als Ausstattungs...
Stilelement. Glaube ich, habe ich gesagt.
Genau. Ja. Und das heißt ja, eine Spanndecke kann auch eine Spannwand sein oder ein Spannbild oder gibt es da oder ein Spannfoto oder...
Ja, wir machen viele, also in Büros und Besprechungsräumen machen wir oft auch einfach nur Akustikbilder. Kunde sucht sich ein Motiv raus. Mhm. Wir machen das auf einen Alurahmen und dann hat er auch die Möglichkeit, das zu tauschen.
Okay. Also da kann quasi, so wie du jetzt vor Karotten und
ich sitze hier vom Borough Market in London. Da kennt man nicht ganz.
Ja, aber ich habe vorhin schon gesagt, sieht aus wie Jamie Oliver Book.
Genau, ja. Kann man sich ein Motiv aussuchen, die Auflösung muss passen und dann können wir alles bespannen.
Ob das jetzt wird dann Decke, bedruckt oder was?
Genau.
Mhm.
Ja.
Gibt es so ein Projekt, das dir so signifikant im Kopf geblieben ist, jetzt mal unabhängig von deiner ersten Spanndecke, wo du einfach sagst, wow, das werde ich nie vergessen, aber gibt es so eins, wo du sagst, das war richtig geil und das ist auch irgendwie so eine Einzigartigkeit?
Ja, also es war schon 2015, als wir das Schwimmbad bei Bonn gemacht haben, gar nicht so. Also natürlich war das viel und da waren auch herausfordernde Flächen dabei zum Bespannen und so. Aber im Prinzip war das Krasse an der Nummer, dass ich, als ich das erste Mal gesehen habe, nicht wusste, ob wir das überhaupt hinbekommen. Also was da auf uns zukommt, konnte ich gar nicht einschätzen, weil so eine Dimension haben wir nie gemacht, nicht mal annähernd. Also wir vielleicht das Größte, was wir da in einem Projekt gemacht haben, war 100 Quadratmeter, jetzt reden wir von 8000. Ich wusste damals noch nicht mal, wie viel es nachher wirklich wird und wo ich die Leute herkriegen soll, weil der brauchst du nicht mit, also wir waren damals zu dritt, da brauchst du nicht mit drei Leuten anrücken und dachte, okay, da hatte ich aber den Vorteil, dass mein Vater im Messebauunternehmen hatte und da hörst du viele Geschichten, wo sie Sachen möglich machen, wo du denkst, das geht niemals und dachte, gut, das macht er jeden Tag, dann können wir das bei einem Projekt jetzt auch mal so machen. Und dann habe ich mir eine Mannschaft zusammengestellt, habe quasi die beim Projekt ausgebildet. Da haben sie gelernt, wie es geht. Dann wusste ich, okay, im nächsten Schritt können sie es dann. Habe dann auch zu denen, die nicht so gut waren oder die nicht passt haben oder wo Montage nichts war. Und das Team hat super zusammengefunden. Wir hatten dann eine geile Zeit. Wir haben gesehen, okay, es ist so viel möglich. Wir können uns einfach viel mehr zutrauen. Das hat uns unglaublich viel gebracht und das... Wenn man da jetzt Weihnachtsfeier, Sommerfest oder so in der zusammen sitzt und erzählst die Geschichten, da ist auch schon einiges passiert in diesem Projekt. Da ist es auch mal, sind wir mal ein bisschen verhockt, sage ich mal.
Verkatert am nächsten Mal.
Ja, das war schon richtig gut. das hat schon Spaß gemacht und das bleibt mir für immer in Erinnerung. Mhm. Das war toll, ja.
Ja, sowas braucht's.
Okay, das kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Da muss ich immer an ein spezielles Buch denken, was ich mal gelesen habe, von Stefan Merath. Das müsste eigentlich Mein Wille geschehe sein. Mhm. Kennst du es?
Ja.
Da geht es ja um diese Berlin-Geschichte, wo die quasi irgendwie mit Berlin und der Videokamera und so weiter. Also ein sehr empfehlenswertes Buch. Muss ich die ganze Zeit bei der Bonn-Geschichte dran denken, weil das irgendwie eins zu eins das ist und ja. Wahrscheinlich genau um das geht. Ja, wir neigen uns der 18-Uhr-Grenze.
Oh, ja.
Ja, ich habe angekündigt, dass heute vielleicht später werden könnte.
Also wir hätten zwar noch ein paar Fragen, aber im Endeffekt, wir waren ja schon ziemlich nah an dir dran und durften erleben, was du alles so machst und durchmachst und kannst. Deshalb wäre jetzt so die abschließende Frage von uns, was du unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest. Und ich würde mich dann an der Stelle verabschieden und bedanken.
Ich mich auch, vielen Dank.
Ja. Und das letzte Wort hast dann somit du.
Okay, also wenn wir beim Thema Spezialisierung sind, Erfolg und so, glaube ich, dass das Entscheidende ist, dass es sich im Herz gut anfühlt und dass man es dann konsequent durchzieht. Wenn eins von beiden nicht passt, dann kann es meiner Meinung nach nicht erfolgreich werden.